HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Heute mit Imke Thurner. Muy buenas tardes.
España está de vuelta en Europa.
Spanien ist zurück in Europa und will dort seine Rolle ausfüllen, an der Seite von Frankreich und Deutschland, um die Vertiefung Europas voranzutreiben. Wir machen doch im Grunde dasselbe wie Salvini. Sicher, wir können die Seenotrettung nicht aus dem Meer abziehen. Aber das Motto ist, wir müssen diese Route schließen, koste es, was es wolle.
Politiker hatten ihren Wählern versprochen, dass sie aus ihrer Region überall hinfliegen können. Ohne darüber nachzudenken, dass der Betrieb solcher Anlagen sehr teuer ist und sie nie rentabel sein werden.
Ein 30-jähriger, schlecht ausgebildeter Spanier verdient heute im Schnitt ein Fünftel weniger als ein Gleichaltriger vor 10 Jahren. Unsere 24 Abgeordneten werden sich dafür einsetzen, dass unsere Grenzen vor illegalen Einwanderern geschützt werden.
Schon möglich, dass die Medien eine Mitverantwortung haben, weil sie Vox zu viel Aufmerksamkeit schenken. Andererseits müssen wir über Vox berichten. Denn diese Partei schafft gerade ganz neue Verhältnisse in der spanischen Demokratie.
Viele Themen, viel aktuelle Politik, das bringt die Zeit mit sich, die wir heute zu besprechen haben, gemeinsam mit unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge. HR2, der Tag auf Weltreise. Wir sind heute also in Spanien und nähern uns dem Land vom Zentrum her, von der Hauptstadt, von Madrid. Auch wenn der durchschnittliche Spanienreisende aus Deutschland vielleicht erstmal an irgendwas mit Strand denkt. Eine erste Charakterzeichnung unternimmt der Schriftsteller Ramón Gómez de la Serna in seiner Litanei von Madrid. Er selbst konnte seine Geburtsstadt die letzten 30 Jahre seines Lebens allerdings nur aus der Ferne betrachten.
Madrid ist so romanhaft, dass sein perfekter Roman von dem noch Ungeschehenen handelt. Madrid ist so empfindsam, dass eine weiße Garnrolle auf dem Esszimmertisch an einem kalten Tag es noch mehr frieren lässt. In Madrid hörst du eine Mutter rufen: Ich werde dir den Hintern versohlen, bis er rot wie eine Tomate ist. Madrid heißt, auch dann guter Laune sein, wenn man gar kein Geld in der Tasche hat und nicht mehr weiß, womit man das gekauft hat, was zu Hause ist. Madrid bedeutet, nichts anderes sein zu wollen als das, was man ist. In Madrid kann ein Kaninchenjäger nach Hause umkehren, bevor er noch am Bahnhof angelangt ist, nur weil die Schuhe drücken oder sie ihm nicht warm genug sind. Madrid heißt, die auf dem Balkon des Círculo de Bellas Artes Versammelten wissen, dass die allgemeine Arbeitergewerkschaft sie rufen wird. Und sie lächeln den Vorbeigehenden zu, die, wie sie annehmen, noch größere Müßiggänger sind als sie selbst. Madrid ist, wie Schildkröten unter dem häuslichen Schrank darauf warten, dass es Frühling wird.
Oder dass es Zeit wird für ein ausgiebiges Mittagessen mit Kollegen, mit Freunden oder mit der Familie. Das ist nämlich, wie Oliver Neuroth weiß, die liebste Mahlzeit des Spaniers.
14.30 Uhr in einem Madrider Geschäftsviertel. Wer im Restaurant Saona keinen Tisch reserviert hat, bekommt auch keinen mehr. Der Laden ist voller Anzugträger, wie alle Restaurants in der Straße um diese Zeit. Dolores sitzt mit einem Arbeitskollegen zusammen. Sie reden ein wenig über den Job, mehr aber über Dinge, die nichts mit der Arbeit zu tun haben.
Das ist der Moment am Tag, an dem man mal abschalten kann. Du isst etwas, was dir schmeckt und fühlst dich dann gut. So etwas wie die Pause des Tages. Du musst dir einfach mal eine Auszeit nehmen. Man lebt den ganzen Tag ja schon im Stress.
Entweder setzt sich Dolores mit Kollegen in einen speziellen Raum des Büros und isst etwas, was sie zu Hause vorbereitet hat, oder man geht gemeinsam auswärts essen, erzählt sie. Restaurants in Spanien sind spezialisiert auf Mittagskundschaft. Fast alle bieten ein Menú del Día an, ein Mittagsmenü. Für 10 bis 15 Euro gibt es 3 Gänge. Zum Beispiel einen Salat mit Thunfisch, Hackfleischbällchen in Tomatensauce und eine Karamellcreme oder einen Obstteller als Nachtisch. In der Regel alles frisch zubereitet. Für Spanier sei das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagt der Anthropologe Jesús Contreras aus Barcelona.
Man isst mittags am meisten, quantitativ gesehen. Die Spanier widmen dem Mittagessen auch einfach die meiste Zeit. Aber dabei geht es nicht nur ums Essen an sich, auch darum, Zeit mit den Tischgenossen zu verbringen.
Spanier haben dafür ein eigenes Wort, Sobremesa. Eigentlich heißt es Tischdecke, es drückt aber auch die Zeit aus, am Tisch zu verweilen und eine gesellige Gesprächsrunde zu eröffnen. Die Mittagspause vieler Spanier wird dadurch gerne bis zu 2 Stunden lang.
Das heißt nicht, dass wir 2 Stunden lang essen. Wir machen eine Pause, in der wir den Körper und den Geist wieder auftanken. Und die kann eben 2 Stunden dauern.
Studien zeigen, dass 52% der Spanier die Mittagspause um 14 Uhr beginnen. Das hängt mit den spanischen Arbeitszeiten zusammen. Viele Büros und Geschäfte öffnen erst gegen 9 oder 10 Uhr. Dazu kommen historische Gründe. Vor 50, 60 Jahren arbeitete die große Mehrheit der Spanier in der Landwirtschaft, auf Feldern und Äckern. Gegen 14 Uhr erreichen die Temperaturen den höchsten Wert. Im Sommer in manchen Regionen 40 Grad und mehr. Das machte das Arbeiten im Freien unmöglich, wodurch die Tradition der ausgedehnten Mittagspause und der spanischen Siesta entstand. Die langen Mittagspausen seien geblieben, sagt Anthropologe Contreras. Eine mehrstündige Siesta machten dagegen nur noch wenige Spanier. Nicht nur an Arbeitstagen feiern Spanier ihr Mittagessen, noch mehr am Wochenende, vor allem sonntags. Dann trifft sich mittags klassischerweise die ganze Familie, 10 oder 12 Personen. So ist das auch bei Dolores.
Es ist sehr typisch in Spanien, als Familie gemeinsam in ein Restaurant zu gehen. In meiner Familie wird oft in der großen Gruppe zu Hause gegessen. Sonntags ist die einzige Möglichkeit, alle mal wiederzusehen. Unter der Woche lebt jeder sein Leben. Das Sonntagsessen ist der Moment der Familie.
Bei dem das frisch gekochte Essen im Mittelpunkt steht und für das sich Spanier mindestens so viel Zeit nehmen wie für die ausgedehnte Mittagspause unter der Woche.
HR2, der Tag auf Weltreise. Heute geht die Reise nach Spanien zu unserem Korrespondenten Marc Dugge in Madrid. Und wir können mal sicher sein, eines der häufigsten Gesprächsthemen an den Mittagstischen Land auf Land ab war heute die schwierige Regierungsbildung in Spanien. Auch wenn Premierminister Pedro Sánchez die PSOE zur stärksten Kraft im Parlament gemacht hat, ohne Partner geht es nicht. Und ein ganz wichtiger ist ihm gerade abhanden gekommen. Podemos nämlich. Die Gespräche wurden gestern ergebnislos abgebrochen. Marc Dugge, warum können die gemäßigten Linken und die Linksalternativen nicht miteinander?
Weil es einfach an Vertrauen fehlt, ganz einfach, zwischen Pablo Iglesias, dem Chef von Podemos, und Pedro Sánchez, dem Führer der Sozialisten. Die beiden haben jetzt nun wirklich viele, viele Male zusammengesessen und darüber gesprochen, wie man denn eigentlich eine Regierung formen könnte, unter welchen Umständen. Und Pablo Iglesias von Podemos hat immer wieder gesagt, wir wollen unsere Minister in diese Regierung entsenden und wollen auch selbst entscheiden, wer das ist. Und Pedro Sánchez hat das abgelehnt. Er möchte nur Experten, also in ihrem Sachbereich, wirkliche Experten, Technokraten im Prinzip von Podemos akzeptieren und schon gar keinen Pablo Iglesias mit einem Ministeramt sehen, weil er einfach vermutet, dass dieser Regierungspartner nicht besonders zuverlässig ist und dass zum Beispiel gerade in dieser sehr, sehr kritischen Katalonien-Frage, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dann nicht unbedingt auch Podemos mit ihm an einem Strang ziehen wird.
Das heißt, er sucht keine Koalition, sondern er sucht allenfalls Kooperation und Duldung.
Genau, also er möchte eigentlich am liebsten eine Minderheitsregierung führen, die dann wirklich nur von den Sozialisten gestellt wird. Wenn ich sage am liebsten, ist das natürlich das kleinste der unter den Übeln. Natürlich wäre ihm eine stabile Regierung lieber, aber eben nicht unter allen Bedingungen. Aber dafür muss er erstmal ins Amt kommen und Podemos, wie es derzeit aussieht, wird ihn nicht ins Amt verhelfen nächste Woche. Es sind ja nächste Woche dann diese Amtseinführungsabstimmungen geplant, wo er sich also der Abstimmung im Parlament stellen muss, Pedro Sánchez, und es sieht nicht so aus, als ob er da durchkommen wird.
Und wenn es so wäre, die Stimmen von Podemos, die reichen alleine nämlich auch nicht. Wen braucht er noch auf seiner Seite?
Naja, also er könnte eben mit Enthaltungen es vielleicht schaffen im zweiten Wahlgang. Da braucht er nur die einfache Mehrheit. Da müsste dann zum Beispiel die konservative Volkspartei oder die konservativ-liberalen Ciudadanos, die müssten sich enthalten. Dann könnte es irgendwie klappen mit kleineren Regionalparteien. Was er auf jeden Fall verhindern will, ist, dass er sich von den katalanischen Separatisten abhängig macht. Die haben ja auch Abgeordnete ins Parlament in Madrid geschickt. Und das wurde ihm ja in der vergangenen Legislaturperiode immer wieder auch vorgehalten, dass er es nur mit ihnen quasi auch an die Spitze geschafft hat und sich deswegen immer auch zu faulen Kompromissen hinreißen lassen musste. Das möchte er auf jeden Fall verhindern. Ob es ihm gelingt, mal sehen.
Gibt es denn überhaupt Alternativen für ihn? Also er hat ja auch schon mal, denn wir haben ja oft Wahlen gesehen in den vergangenen dreieinhalb Jahren und Verhandlungen. Er hat schon mal auch mit den eher rechtsliberalen Ciudadanos verhandelt in einem anderen Leben. Warum wollen die nicht mehr?
Weil sich die Ciudadanos, die Partei von Albert Rivera, in den letzten Jahren immer weiter nach rechts bewegt hat. Die haben im Prinzip den Katalonien-Konflikt als das Kernthema identifiziert und haben dann eben auch immer sehr, sehr stark gegen Sanchez verbal geschossen. Eben gerade deswegen, weil Sanchez eben auch mit Hilfe der katalanischen Separatisten an die Macht kam. Sie sahen in ihm einen, teilweise auch einen Verräter. Das Ganze lässt sich aber auch durch eine persönliche Fehde erklären, weil Albert Rivera stand selbst kurz davor, mal Ministerpräsident zu werden. Es hätte klappen können. Er stand in Umfragen prächtig da. Dann kamen die Rechtsextremen auf in Spanien. Und sozusagen als Gegenbewegung haben viele Linke dann eben für Pedro Sanchez in diesen letzten Wahlen gestimmt. Er hat deswegen auch, denke ich, so viele Stimmen auf sich vereinen können. Und das hat Albert Rivera ihm nicht verziehen. Also da ist wirklich eine persönliche Fehde da. Und das heißt, dass Sanchez sich weiterhin im Gespräch mit Rivera bemüht, aber dass der noch nicht mal mehr ans Telefon geht, wenn Sanchez anruft.
Wie wird das eigentlich in Spanien wahrgenommen? Also Katalonien ist natürlich eine wirtschaftsstarke Region, hat großen Einfluss, aber dass sie sozusagen die Regierungsbildung jetzt auf Jahre hinaus immer wieder torpedieren kann, hängt das dem restlichen Spanien nicht langsam zum Hals raus?
Das hängt ihnen sowas von vom Hals raus, also absolut. Und also gerade eben in vielen Landesteilen guckt man mit Fassungslosigkeit darauf, auf das, was sich da in Katalonien zuträgt. Nochmal zur Erinnerung, in Katalonien haben wir ja eine separatistische Regierung an der Macht unter Quim Torra, einem sehr, also Puigdemont, sehr nahestehenden Politiker, der wirklich ein Hardcore-Separatist ist, muss man wirklich so sagen. Und der Gesprächsfaden zwischen Torra und Sanchez ist seit einiger Zeit auch abgerissen. Wir haben in Katalonien auch eine Situation des politischen Stillstands, weil sich einfach beide Lager, die Separatisten und die Spanien-Treuen, im Prinzip unvereinbar gegenüberstehen. Dort ist politisch alles lahmgelegt und man ringt sozusagen jetzt um die Deutungshoheit, und das wirkt sich auch im Rest von Spanien aus, ganz klar.
Und wie so oft, wenn es im Land nicht so läuft, dann konzentriert man sich vielleicht lieber auf die Rolle nach außen. In diesen Minuten läuft im Europaparlament die Abstimmung über Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin. Und im Zusammenhang mit dieser Personalie entscheidet sich dann auch die Zukunft von Josep Borrell, noch spanischer Außenminister, bald vielleicht dann EU-Außenbeauftragter. Jetzt gibt es in Spanien einige, die das überhaupt keine gute Idee finden. Sie gruppieren sich unter dem Hashtag Stop Borrell. Was haben Sie gegen ihn?
Also das sind vor allen Dingen die Separatisten, die ihn nicht wollen, denn Borrell ist selber Katalane und hat aus seiner Haltung nie einen Hehl gemacht, auch in der Zeit, als er noch nicht Außenminister war, als er im Prinzip im politischen Ruhestand schon war. Da hat er schon immer ganz klar sich zu Wort gemeldet in diesem heißen Herbst 2017, hat zum Beispiel hier in Madrid auch die Auslandskorrespondenten um sich versammelt, um ihnen seine Version der Dinge zu präsentieren. Und diese sehr starke Haltung, mit Separatisten dürfen wir uns nicht ins Gespräch bewegen. Wir dürfen uns nicht zu faulen Kompromissen hinreißen lassen. Gepaart mit einer ja durchaus auch sehr exzentrischen Persönlichkeit von Borrell. Also der kann auch mal laut werden, der kann auch ein Interview einfach mal abbrechen, wenn es ihm nicht passt. Obwohl er sonst eigentlich ein Mensch ist, der auch leise Töne findet und der eine sehr sanfte Stimme hat. Der polarisiert einfach in Spanien, ganz besonders eben in Katalonien.
Und abgesehen von der Katalonien-Frage, wäre er ein guter Kandidat für Europa?
Also ich denke, er hat natürlich eine enorme Kompetenz, was Europa angeht. Er war mal Präsident des Europäischen Parlaments einige Jahre lang, weiß, wie Brüssel funktioniert. Nun ja, er ist natürlich auch schon 72 Jahre alt, also es ist jetzt keiner der jungen Wilden, die Spanien da nach Brüssel schicken will. Man kann natürlich auch vermuten, dass Pedro Sanchez sich so eines ja eher unbeliebten Kabinettmitglieds so entledigen will. Auch das heißt es immer wieder, dass er eben einfach oft aneckt und dann sozusagen so ein eleganter Abschied da wäre. Aber kompetent ist Borrell sicherlich, in jedem Fall.
Ja, ob mit oder ohne Borrell in der EU, damit wäre Spanien in jedem Fall hörbar und sichtbar vertreten und macht sich auch sonst hübsch als großer Mitspieler in Zukunft. Interessiert das die Spanier überhaupt?
Also europapolitische Themen haben hier in Spanien nicht so die riesige Resonanz. Wenn man das vergleicht, auch mit Deutschland beispielsweise, gibt es relativ wenige Debatten über die Frage, welches Europa wollen wir eigentlich, wofür stehen die Spitzenkandidaten. Das ist jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen stärker geworden, auch durch diese Rangeleien an der Spitze. Aber zum Beispiel in den im Parlamentswahlkampf, den wir jetzt hier im April erlebt haben, war Europa eher ein Randthema. Und sicher ist nur, dass Pedro Sanchez stärker in Europa präsent sein will. Rajoy war eher ein Leisetreter, ein verlässlicher, aber stiller Partner, eben auch für die Deutschen. Keiner, der viel Wind um sich gemacht hat. Und Pedro Sanchez will das schon. Und er hat sich auch sehr, sehr mit Wurf da reingeschmissen in diese Debatten rund um Manfred Weber beispielsweise, den er unbedingt verhindern wollte. Und er möchte eben mit bestimmten Themen auch in Europa punkten, beispielsweise mit dem Thema Migrationspolitik. Das liegt den Spaniern sehr am Herzen. Sie haben eben mit der Migration hier auch sehr zu kämpfen, mit der illegalen Migration. Und möchten, dass das ein europäisches Thema wird. Also ich glaube, wir können uns auf mehr Spanien in Europa in den nächsten Monaten und Jahren einstellen.
HR2, der Tag auf Weltreise, heute mit Marc Dugge unterwegs in Spanien. Und wenn die Reise nach Spanien geht, dann geht sie zum Leidwesen der Einwohner zurzeit sehr häufig nach Barcelona übers Wochenende zum Party machen, zum Instagrammen oder Shoppen oder was auch immer. Oliver Neuroth ist dahin gegangen, wo es besonders voll ist.
Die Rambla ist in Barcelona so etwas wie das Epizentrum des Tourismus. Zehntausende Urlauber schieben sich mit Flipflops und Rollkoffern über die breite Promenade. Zu den klassischen Barcelona-Urlaubern kommen zusätzlich immer mehr Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die einen Tagesstopp in der katalanischen Metropole machen.
Doch viele Einwohner von Barcelona wollen nicht länger zusehen, wie der Massentourismus ihre Stadt überrollt. Sie sagen, die Rambla gehört uns. Wie der Rest der Innenstadt auch. Vor etwa anderthalb Jahren gehen die Anwohner des Zentrums zum ersten Mal gegen die Urlauberflut auf die Straße. Eine Gruppe von etwa 100 Menschen. Die Demonstranten strecken Touristen auf der Rambla Plakate entgegen. Mit Sätzen wie »Gebt uns unsere Stadt zurück« oder »Der Tourismus tötet Barcelona«. Rodolfo und Minerva sagen,
diese Stadt entwickelt sich zu einem Freizeitpark des Kommerz und verliert ihre kulturelle und künstlerische Seele.
Hier ist alles voller Touristen. Sie vertreiben uns regelrecht. Wir kämpfen zum Beispiel für unser Recht auf bezahlbaren Wohnraum.
Bei den meisten Urlaubern sorgen solche Aktionen für Kopfschütteln. Zum Beispiel bei diesem Touristen aus Deutschland.
Ja, an der Rambla, das ist nun mal die Flaniermeile hier in Barcelona, in Nordspanien. Und da muss man einfach mit den Leuten leben, die hier das Geld herbringen.
Andere dagegen können die Einheimischen verstehen. Dieser Urlauber sagt, ein Limit, eine Balance müsse her.
They have to find a balance. It's a question about balance, I think.
Die Touristenflut bringt Ada Colau in eine schwierige Situation. Die Bürgermeisterin von Barcelona will einerseits, dass die Bewohner der Stadt ein zufriedenes Leben haben. Andererseits darf sie die Urlauber nicht verschrecken, was Gastronomen und Hoteliers gegen die Politikerin aufbringen würde. In einem Fernsehinterview brachte es Colau einmal so auf den Punkt.
Tourismus ist eigentlich eine gute Sache. Alle wollen eine weltbürgerliche, offene Stadt. Solche Orte möchten Urlauber besuchen. In unserem Fall ist das aber außer Kontrolle geraten. In Barcelona herrscht Massentourismus. Darunter leiden vor allem die Viertel in der Innenstadt. Und das ist schlecht für alle.
Die Stadtverwaltung hat vor ein paar Monaten eine Umfrage unter den Einwohnern zum Massentourismus gestartet. Jeder Zweite wünscht sich demnach ein Urlauberlimit. Eine Idee von Bürgermeisterin Colau könnte den Tourismus tatsächlich spürbar eingrenzen.
Die Stadt hat beschlossen, dass im Zentrum keine Hotels mehr gebaut werden dürfen. Mehr noch, selbst wenn ein altes Hotel schließt, darf kein neues mehr einziehen. 33 konkrete Bauprojekte in Barcelona sind damit gestoppt. Die Zahl der angebotenen Hotelzimmer dürfte mittelfristig also deutlich sinken, ihre Preise dagegen weiter steigen. Aber das ist ganz im Interesse der linken Bürgermeisterin. Sie will vor allem den Billigtourismus aus der Stadt verbannen. Qualitätstouristen sollen bleiben dürfen.
Die Besucher möchten eine echte Stadt erleben. Eine Stadt, die freundlich zu ihren Einwohnern ist, mit niedrigen Mieten, mit Leben in den einzelnen Vierteln und eine Stadt, die freundlich zu Gästen ist. Deshalb müssen wir zusehen, dass die Hotelbranche nicht weiter wächst, genauso wie die illegale Vermietung von Wohnungen.
Und dabei helfen soll auch ein Gesetz, das die Untervermietung in der Innenstadt von Barcelona generell verbietet. Probleme mit Scharen von Kreuzfahrttouristen hat Madrid sicher nicht. Überhaupt jetzt im Hochsommer kommen sicher nur die ganz hartgesottenen im wahrsten Sinne des Wortes, denen es auch bei 40 und mehr Grad noch gut geht. Und die dann vielleicht an den Ufern des Manzanares nach Erfrischung suchen. Der Schriftsteller Francisco Umbral hat dessen Wiederentdeckung so gerade eben nicht mehr miterlebt.
Wieder einmal haben wir den Fluss Manzanares aus den Augen verloren, der trotz all dem, was an seinen zwei Ufern errichtet wurde, ein Fluss bleibt, der eher abseits der Stadt fließt. Er verläuft unweit des Viertels El Pardo und gelangt dann, den Parque Sindical und das, was man den Strand von Madrid nennen könnte, zu seiner Linken, ins Universitätsviertel. Der Strand von Madrid hat Jahre der Hege und Pflege erlebt. Feinsten Sand, junge Schwangere, die sich an ihm niederließen, um Kleider für ihre Kinder zu weben, und Schilder an den Bäumen, die das Tragen von Bikinis und weitere Schamlosigkeiten verboten. Es ist nicht lange her, da wurden noch zwei junge Damen des Strandes verwiesen, weil sie sich im Bikini zeigten. Heute könnten sie bisweilen im Evas-Kostüm erscheinen. Ach, was für Zeiten! Den Strand von Madrid, eine wunderbare sommerliche Einrichtung für diese heiße und trockene Stadt, hat man jedoch sterben, versiegen lassen. Und weder vom Wasser noch vom Sand noch von den Lautsprechern ist etwas übrig geblieben.
Mag Dugge in Madrid, der Strand von Madrid mag verschwunden sein, aber ebenso inzwischen auch die Stadtautobahn, die man auf deren Grund baute. Denn inzwischen ist das Ufer des Manzanares wieder Anziehungspunkt für die Menschen geworden. Madrid Rio heißt der Park heute. Gehen Sie da auch hin, wenn Sie Erfrischung brauchen?
Ja, also es ist wirklich fantastisch geworden, muss man wirklich sagen. Also dort, wo früher wirklich LKWs durch die Innenstadt gebraust sind, auf einer mehrspurigen Autobahn, ist jetzt wirklich Grünfläche. Und Menschen können sich dort erholen, können dort einen Kaffee trinken in einem der Cafés. Das sieht alles noch relativ frisch aus. Die Bäume sind noch sehr jung und noch ziemlich klein. Aber ich denke, das wird sich alles so ein bisschen zuwachsen. Und am Wochenende, muss ich allerdings auch sagen, ist es da so voll, weil halb Madrid dorthin zieht. Insofern würde ich es dann eher nicht empfehlen. Aber unter der Woche ist es auf jeden Fall ein schönes Ausflugsziel.
Also die Bäume sind noch klein, das heißt Schatten sucht man dann anderswo.
Absolut. Also gerade in diesen Tagen würde ich eben eher empfehlen, der wirklich ein bisschen Erfrischung sucht, hoch in die Sierra zu fahren, hier also in die Gebirgskette in der Nähe von Madrid. Da geht es ja dann bis auf 2600 Meter hoch und da oben gibt es dann beispielsweise auch so Naturschwimmbäder, wo man sich dann im Fluss sozusagen baden kann. Das ist traumhaft schön und da findet man dann schon ein bisschen Abkühlung, wenngleich es da am Wochenende auch sehr, sehr voll werden kann.
H2, der Tag auf Weltreise. Wir haben eben aus Barcelona gehört, bezahlbarer Wohnraum ist überlebensnotwendig in Barcelona. Wie sieht es in Madrid aus? Finden da die Menschen noch Wohnungen, die sie bezahlen können?
Ist auch immer schwieriger geworden. Also die Mieten sind hier kräftig angezogen in den letzten Jahren. Wir hatten ja wirklich so eine Delle nach dieser Immobilienkrise eben auch hier in Madrid. Da konnte man recht günstige Mieten finden und vor allen Dingen auch Wohnungen kaufen. Die Spanier sind ja eher Käufer als Mieter. Das hat sich auch durch diese Finanzkrise so ein bisschen geändert, dass Menschen eher mittlerweile wieder mieten. Aber das ist schwierig geworden. Also hier im Innenstadtbereich ist es sehr, sehr teuer. Seit ich gekommen bin, 2014, haben sich die Mieten ungefähr nochmal um ein Drittel erhöht, wurde mir letztens gesagt von einem Makler. Also im Schnitt, das zeigt schon, dass es sehr schwierig geworden ist, zumal die Gehälter eben der Spanier sich nicht in dem gleichen Maße erhöht haben. Im Gegenteil, die sind eher nach unten gegangen.
Ja, und das heißt, für gerade junge Leute, die dann versuchen, irgendwie mal auf eigenen Füßen zu stehen, sie bleiben noch ein bisschen länger bei Mama und Papa wohnen.
Ganz genau. Also ich glaube, in Spanien ist eines der Länder, in denen junge Menschen mit am längsten auch bei ihren Eltern wohnen. Das ist wirklich ein Prozess, den man auch durch diese Finanzkrise, diese Wirtschaftskrise hier in Spanien deutlich gesehen hat, dass junge Menschen eben dann wieder zurückziehen. Die hatten sich im Prinzip emanzipiert, haben sich eine Wohnung gemietet oder sogar gekauft und sind dann wieder zurück zu Mama und Papa, weil sie es einfach sonst nicht finanzieren konnten. Und das hat natürlich auch Auswirkungen eben auf Gründung von einer Familie, wie sehr lebe ich mein eigenes Leben. Also das sind so gesellschaftliche Entwicklungen, die man wahrscheinlich erst in einigen Jahren wirklich beurteilen kann, was das mit einer Gesellschaft gemacht hat.
Ein Grund mehr, wenn es das Wetter erlaubt, nach draußen zu gehen, an die frische Luft, in die Sierra oder ins Grüne, wie auch immer. Madrid im Sommer heiß und trocken, haben wir gehört, aber doch immer noch mit viel Grün gesegnet. Und dazu kam dann der Versuch, auch die Luftqualität zu verbessern, indem nämlich im vergangenen Herbst die Innenstadt zur autofreien Zone erklärt wurde. Hat das was gebracht?
Das hat was gebracht. Also Studien eben auch von Umweltorganisationen haben gezeigt, dass tatsächlich die Schadstoffbelastung an einigen neuralgischen Punkten in Madrid deutlich zurückgegangen ist. Stärker als in anderen Bereichen von Madrid, wo diese Einschränkungen nicht gelten. Einige Schadstoffe, zum Beispiel Stickstoffoxid, hat nicht in dem Maße abgenommen. Das liegt aber wohl eher daran, dass es im Winter so gut wie überhaupt nicht geregnet hat hier in Madrid. Und insofern sind eben einige Schadstoffe auch nicht wie in den vorherigen Jahren einfach mal so weggewaschen worden in dem Sinne. Aber klar, es hat viel bewegt hier in Madrid. Es hat sehr viel Widerstand auch dagegen gegeben. Aber doch würde ich sagen, ganz viele Menschen hat es auch bekehrt. Die sind sehr glücklich gewesen mit diesen Maßnahmen, weil es eben nicht nur die Luftqualität verbessert hat, sondern das gesamte Lebensgefühl in Madrid. Die Stadtregierung hat ja zum Beispiel die große Gran Vía, eine der, ja, der im Prinzip der berühmte Prachtboulevard von Madrid, den hat sie verbreitert. Sie hat Fahrspuren gestrichen für die Autos und daraus also Fahrradspuren und einen breiteren Bürgersteig gemacht. Das sind Maßnahmen, die jetzt die neue konservative Stadtregierung so auch nicht einfach zurücknehmen kann.
Aber die Versuche gibt es schon, denn also Ende Mai waren ja Kommunalwahlen in Spanien und das hat Madrid einen neuen Bürgermeister beschert. Den interessiert die frische Luft nicht so sehr?
Also er ist angetreten mit dem Programm, dieses Madrid Central, wie es heißt, also dieses Verkehrsberuhigungsprogramm wieder komplett zurückzunehmen. Und das hat er auch versucht. Also jetzt vor einigen Tagen, zum 1. Juli, hatte er angekündigt, dass jetzt erstmal ein Moratorium für die Strafen gilt. Also in der Stadt, Innenstadt sind Kameras befestigt, die Nummernschilder scannen, so dass Menschen, die sich widerrechtlich in die Innenstadt bewegen mit ihren Autos, dann tatsächlich auch Bußgelder befürchten mussten. Das hatte er gestrichen, wurde aber dann wieder zurückgenommen von einem Gericht und auch heute nochmal haben das Richter bestätigt, dieses Moratorium gilt jetzt nicht mehr, also auch weiterhin wird es Bußgelder geben, eine heftige Klatsche für den konservativen Bürgermeister und klar, die Linke applaudiert und jubelt.
Ins Amt kam er mithilfe der populistischen Vox-Partei, die macht nicht nur in Madrid von sich reden, punktet vor allem auch im Süden und in Zentralspanien und ist mit mehr als 10% eben auch keine Splitterpartei mehr. Womit macht sie, holt sie ihre Wähler?
Also vor allen Dingen eigentlich mit dem Thema Katalonien, mit einem Beschwören von Spanien, von einem spanischen Nationalismus, von konservativen Werten, dass die konservative Partido Popular, die Volkspartei von damals von Mariano Rajoy, jetzt von Pablo Casado, so auch nicht mehr getan hat. Also sie haben im Prinzip eine Lücke gefüllt im rechtsextremen Bereich, die ohnehin schon ziemlich rechte Volkspartei gelassen hatte. Sie hatte sich in den letzten Jahren, so ähnlich wie Angela Merkel, CDU immer so ein Stückchen weiter in die Mitte bewegt. Das hat aber eben gerade in diesen heißen Zeiten, in denen katalanische Separatisten den Zentralstaat, das Konstrukt Spanien als solches so herausfordern, eben doch die Gemüter bewegt und viele, denke ich, wählen lassen. Also das Thema Katalonien zuallererst, an zweiter Stelle vielleicht auch das Thema Migration, gerade im Süden von Spanien, also dort eine härtere Linie gegen illegale Migranten zu fahren, das hat sicherlich doch dort auch den einen oder anderen Wähler sein Kreuzchen bei Vox machen lassen.
Und sind das jetzt eher konservative Themen oder konservative Sichtweisen auf zum Beispiel so ein Thema wie Migration oder auch tatsächlich schon rechtsextrem, wie wir es hier in Deutschland kennen?
Also wir haben uns lange gefragt, wie wir diese Partei eigentlich einordnen sollen, weil viele dieser Positionen von Vox hätten auch in den letzten Jahren von der Volkspartei kommen können, wo uns nicht in den Sinn gekommen wäre, die als rechtsextrem zu titulieren. Aber der Diskurs, den sie pflegen, auch die Allianzen, die sie suchen die Worte, die da gefallen sind, die haben uns dann schon überzeugt, dass wir es hier tatsächlich auch mit einer rechtsextremen Partei zu tun haben.
Tja, jetzt reden wir schon wieder über Politik, Marc Dugge. Ich habe den Eindruck, das ist gerade das alles beherrschende Thema in Spanien. Sogar Plácido Domingo wurde vergangene Woche vor der letzten Opernpremiere am Teatro Real zu seiner Einschätzung der politischen Lage befragt. Ist es so? Ist das das beherrschende Thema?
Also natürlich schütteln hier viele den Kopf darüber, dass es wieder nicht gelingt oder gelingen will, offenbar eine Regierung zu formen. Und keiner hat Lust darauf in Spanien, dass sie dann nochmal wählen müssen. Weil wenn alles schief geht, dann, wenn es Pedro Sanchez nicht gelingt, eine Regierung zustande zu bekommen, dann müsste im November wohl nochmal gewählt werden. Das will keiner. Davor fürchten sich viele geradezu, weil das natürlich auch die Politikverdrossenheit stärken könnte. Ich meine, seit ich hier im Studio Madrid arbeite, habe ich jetzt bisher 3 Parlamentswahlen in Spanien erlebt. Ich habe jetzt auch keine große Lust, noch mal eine 4. zu erleben. Und ich glaube, vielen Spaniern geht es ganz ähnlich.
Wer nur die Gran Vía oder die Plaza Mayor kennt, der mag es kaum glauben, dass Madrid eine der grünsten Hauptstädte überhaupt ist. Und dafür sorgen auch die vielen Madrilenen, die zum Unkrautzupfen, zum Gießen und Ernten in ihre Nachbarschaftsgärten fahren. Oliver Neuroth hat einen besucht.
Ein Nachbarschaftsgarten im Norden von Madrid. Vor allem Eltern mit ihren Kindern treffen sich nachmittags hier und kümmern sich um Blumen und Gemüse. Wir haben hier Salatköpfe, da drüben sind Erbsen gepflanzt, Artischocken und Rettich. Ein anderes Kind klopft Hugo auf die Schulter und deutet mit seinen Händen etwas Ballförmiges an. Ach ja, die riesigen Kürbisse, die sind letztes Jahr 1 Meter breit geworden. Und das in einer Stadt, die im Schnitt nur 60 Regentage im Jahr hat. In Stuttgart sind es doppelt so viele. Dazu kommen in Madrid hohe Temperaturen im Sommer. 35, 40 Grad über Wochen hinweg. Eigentlich schwierige Verhältnisse für Hobbygärtner. Javi, einer der Nachbarn aus dem Viertel, erklärt, warum der Gemüseanbau trotzdem funktioniert. Man pflanze einfach nur Gemüsesorten, die kaum Wasser benötigen und selbst im noch heißeren spanischen Süden wachsen. In Andalusien zum Beispiel.
El plato tradicional de Andalucía en verano es el gazpacho.
Das typische Sommergericht in Andalusien ist ja die Gazpacho. Eine Suppe mit Tomaten, Gurke und Paprika. All das wächst traditionell in einem Gebiet, in dem es praktisch gar nicht regnet. Hier regnet es etwas mehr, also klappt der Anbau problemlos. Doch wenn im Sommer die Sonne in Madrid richtig knallt, müssen die Hobbygärtner doch etwas nachhelfen, mit ganz vorsichtiger Bewässerung. Zwischen unseren Pflanzen liegen Schläuche mit Löchern, über die nur die Wurzeln versorgt werden, tröpfchenweise. Kein Wasserstrahl, keine Überflutung der Beete. Das System wird automatisch gesteuert. Wir programmieren es so, dass nur an sehr wenigen Tagen Wasser fließt, wenn es wirklich trocken ist. Und weil nur Tröpfchen aus dem Schlauch kommen, ist der Wasserverbrauch minimal. Anders sieht es in Ziergärten von Madrid aus. Wer einen schicken englischen Rasen haben möchte, darf beim Wasser nicht sparen. José María ist Profigärtner und kümmert sich um etliche Grünflächen. Er nennt den Rasen den problematischsten Teil eines Gartens oder eines Parks in einer heißen, trockenen Stadt. Wenn Rasenflächen in Madrid im Sommer nicht täglich gewässert werden, am besten nachts, brennen sie sofort aus. Madrid hat kein Rasenklima. Wenn wir mal einen 400 Quadratmeter Garten nehmen, davon 200 Quadratmeter Rasenfläche, die Bewässerung kostet mehr als 1.000 Euro nur für den Sommer. Daher gönnen sich in Madrid eher Villenbesitzer einen echten englischen Rasen. Verbreiteter ist eine Rasensorte, die nicht so viel Pflege benötigt, der Gramón-Rasen. Der ist etwas dunkler, ein bisschen rauer, vielleicht auch nicht ganz so schön, aber er braucht einfach kaum Wasser. Für Madrid sehr gut geeignet. Im Winter sieht er etwas mitgenommen aus, aber gerade im Sommer gefällt er mir. Er braucht vor allem Licht, sagt Hobbygärtner Javi. Auch dank dieses speziellen Rasens ist Madrid eine der grünsten Großstädte der Welt. Mit rund 6.400 Hektar Grünfläche und 300.000 Bäumen belegt die spanische Hauptstadt im internationalen Vergleich Platz 2 hinter Tokio. Auf 20 Bewohner von Madrid kommt ein Baum. Und das funktioniert nur, weil sich auch viele Baumsorten mit extrem wenig Wasser zufrieden geben. Gießen ist im Prinzip nicht nötig. Deshalb wachsen auch einige problemlos im Nachbarschaftsgarten im Madrider Norden. Hector kennt die Sorten. Wir haben hier einen Birnenbaum, einen Kirschbaum, einen Apfelbaum und einen Quittenbaum, ergänzt Lola. Gartenfreunde in Madrid setzen also auf Pflanzen, die kaum gegossen werden müssen. Anstatt englischem Rasen lieber eine robustere Variante. Verzichten müssen die Hobbygärtner jedenfalls auf nichts, sagen sie. Trotz eines Klimas, das auf den ersten Blick alles andere als gartenfreundlich wirkt.
Und was im kleinen Stil gelingt, das muss noch lange nicht für das große Ganze gelten. Und deshalb müssen wir heute bei HR2 der Tag auf Weltreise bei unserer Station in Spanien natürlich übers Wasser reden. Marc Duge in Madrid. Lebt Spanien, was den Wasserverbrauch betrifft, über seine Verhältnisse?
Auf jeden Fall. Also in diesem Land wird kräftig Wasser aus dem Boden gezogen, eben oft auch auf illegale Weise, durch illegale Brunnenbohrungen. In der Landwirtschaft wird sehr viel Wasser benutzt, Wasser, das man eigentlich überhaupt nicht hat. Also man sagt, dass 80% des Wasserverbrauchs in Spanien für die künstliche Bewässerung verwendet wird. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Flusspegel, auf Feuchtgebiete, die verloren gehen, auf Quellen, die versiegen. Und deswegen wird eben oftmals auch illegal gebohrt. Das ist ja allgemein ins große Bewusstsein auch in Deutschland mal gekommen, als wir im Winter den Fall hatten von einem kleinen Kind, was in so einen illegalen Brunnen gefallen war und dort auch ums Leben gekommen ist. Also das Problem ist ganz virulent.
Ja, da war die Anteilnahme groß. Hat sich etwas geändert seitdem? Also es sind 1 Million illegale Brunnen nach Schätzung des WWF.
Also grundsätzlich hat sich nicht sehr viel geändert. Natürlich sind solche Brunnen weiterhin verboten. Sie werden vielleicht etwas intensiver geahndet. Zuständigen Stellen, die Behörden sagen auch, wir versuchen diese Brunnen sozusagen einzudämmen. Wir versuchen da massiv gegen vorzugehen und präsentieren auch immer wieder große Zahlen, was alles sozusagen eingedämmt worden ist. Aber die Praxis geschieht weiter. Und man weiß natürlich auch, viele Bauern im Süden Spaniens kämpfen um ihre Existenz. Sie haben mit einem enormen Preisdruck zu tun, haben wirklich auch mit Trockenheiten zu tun, die sie so früher nicht gehabt haben. Also heute sagt man, dass der Sommer in Spanien durchschnittlich 5 Wochen länger dauert als etwa in den 80er Jahren. Und also die Lebensbedingungen für sie sind schwieriger geworden. Und insofern wird es dann teilweise sogar mal handgreiflich, wenn dann solche Fahnder nach illegalen Brunnen sich mit Landwirten anlegen. Teilweise sind die dann auch in Interviews beispielsweise nur bereit, unter anonym zu firmieren und ihren echten Namen nicht zu sagen.
Weil sie eben in der Regel keine Kürbisse anbauen, die vielleicht auch in trockeneren Gebieten besser wachsen, sondern Erdbeeren für deutsche Supermärkte. Warum muss das so sein in Südspanien?
Weil Spanien einfach sozusagen der Gemüse- und Obstlieferant für Europa ist. Sie sind in der Lage, sehr günstige Preise anzubieten. Es gibt ja im Süden von Spanien, in Andalusien beispielsweise, riesige Flächen, die von Gewächshäusern bedeckt sind, wo dann Saisonarbeiter beispielsweise aus Marokko arbeiten, teilweise unter sehr schwierigen und schlechten Bedingungen arbeiten müssen, um sich etwas zu verdienen und in die Heimat zu schicken. Spanien ist Europas Gemüselieferant und wir haben jetzt auch das Phänomen in letzter Zeit deutlicher, dass eben bestimmte Früchte, die sehr kostenintensiv sind, sehr wasserintensiv sind, umso stärker nachgefragt werden. Da kann man mehr Gewinn mit erzielen. Avocados, Mangos beispielsweise, die brauchen 2000 Liter Wasser, während zum Beispiel Tomaten 200 brauchen. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Und das geht natürlich auf die Substanz.
Tja, und die Avocados werden dann hier auf dem Markt für 50 Cent das Stück verkauft. Gibt es Alternativen zur wasserintensiven Landwirtschaft?
Also die Landwirte bestätigen auch immer wieder und sagen, wir versuchen ja selber mit unseren Ressourcen sorgsam umzugehen. Wir setzen zum Beispiel auf Tröpfchenbewässerung. Teilweise mag das auch so sein, aber es muss da im Prinzip deutlicher durchgegriffen werden, auch von Staatsseite, gegen solche riesigen Anpflanzungen, gegen solche großen Konzerne, die dort unten eben teilweise auf illegale Art und Weise ihr Gemüse anbauen. Da fehlt es bisher, denke ich, noch an politischem Willen. Denn all das sind eben auch Wähler, die man nicht vergraulen will.
In Teruel, im trockenen Hinterland von Valencia, baut man mit Erfolg Trüffel an. Ist das ein Einzelfall?
Ja, also die Trüffel, da war ich selber sehr überrascht, dass es sich da wirklich um das größte Trüffelanbaugebiet der Welt handelt. Wobei Anbaugebiet so ein bisschen schwierig ist als Begriff, weil eigentlich kann man Trüffel nicht anbauen. Man kann nur Bedingungen schaffen, wo sie hoffentlich dann wachsen. Das ist ein sehr riskantes Geschäft. Aber es passiert mittlerweile und da wird auch kräftig Geld mit verdient. Man weiß nicht genau, wie viel. Das findet eigentlich sehr unter obskuren Bedingungen teilweise auch statt. Aber viele viele Menschen verdienen damit ihr Geld, weil es eben auch sonst nicht sehr viel gibt. Man muss auch sagen, Spanien ist eines der leersten Länder Europas. Die Bevölkerungsdichte ist enorm gering und dann gibt es eben gerade in bestimmten Bereichen, wie etwa bei Teruel, kaum Industrie, kaum Menschen, die dort überhaupt noch wohnen. Viele Alte leben noch da, aber die Jungen eigentlich nicht. Und für sie ist dann tatsächlich der Trüffelanbau eine Methode, um wirtschaftlich einigermaßen über die Runden zu kommen und am Ende des Monats ein Auskommen zu haben.
Was man dazu braucht, ist eine Steineiche. Wächst die nicht auch weiter südlich? Wäre das nicht auch eine Chance für Andalusien?
Es sind ganz verschiedene Bedingungen und noch nicht mal, es ist noch nicht genau erforscht worden, unter welchen Bedingungen sozusagen ein Trüffel perfekt wächst. Man kann nur sie in der Nähe von Steineichen tatsächlich hoffen, dass es passt, wenn der pH-Wert des Bodens passt, wenn die Bewässerungssituation passt, dann kann es klappen. Ich kann aber mir vorstellen, dass es zum Beispiel im Süden in Andalusien dafür einfach auch zu trocken ist.
Marc Duke, Sie haben es gesagt, Umweltschutzorganisationen weisen immer wieder auf diese fatalen Folgen der intensiven Landwirtschaft hin. Die Umwelt leidet, in manchen Gegenden droht gar eine Desertifikation, also eine Verwüstung. Sind das jetzt einsame Rufer in der Wüste oder finden Sie auch Gehör?
Sie finden natürlich schon Gehör, weil in Spanien ist natürlich die Umweltbewegung auch stark und manchmal kann man es auch wirklich sehen. Also wir hatten 2017 hier eine große Trockenperiode und wenn man da dann auf einmal wieder Städte auftauchen sieht, die eigentlich unter Stauseen verborgen waren. Da ganz eigenartiges Phänomen. Da läuft man wieder durch alte Gassen hindurch, die über 40, 50 Jahre im Prinzip von Wasser bedeckt waren. Da merkt man mal, wie dramatisch sozusagen die Lage ist. Aber dann gibt es wieder relativ gute Jahre. Also zum Beispiel jetzt auch in Katalonien hatten wir einen ziemlich regenreichen Frühling. Dort ist es dann der Leidensdruck dann mal wieder nicht so hoch und dann gerät so ein Thema auch schnell mal wieder in Vergessenheit.
Mischen sich auch die jungen Spanier ein? Gibt es sowas wie Fridays for Future auch in Spanien?
Gibt es auch, aber nicht in dem Maße. Also ganz klar, in Deutschland ist der Zulauf zu solchen Bewegungen deutlich stärker, sind solche Themen wie Klimawandel noch viel stärker präsent als hier in Spanien, ist mein Eindruck. Keine Ahnung, ob das so bleibt, aber im Vergleich mit den deutschen Kundgebungen kann Spanien bei weitem nicht mithalten.
Ja, aber auch ohne Fridays for Future und ohne Flugabstinenz gibt es einige Gründe, über einen Flughafen wie den von Lleida den Kopf zu schütteln. Nicht, dass wir sowas nicht auch in Deutschland hätten. Oliver Neuroth setzt an zum Landeanflug.
Willkommen in Lleida, einer 140.000 Einwohnerstadt mit eigenem internationalen Flughafen. Gerade ist eine Regionalmaschine aus Palma de Mallorca gelandet. Etwas Besonderes. Zurzeit hat der katalanische Airport nämlich nur diese eine regelmäßige Linienverbindung zu bieten, freitags und sonntags jeweils einmal. Miguel verteidigt den Flughafen. Ich komme hier aus der Gegend und mir gefällt es, dass wir einen eigenen Flughafen haben. Gut, es gibt kaum Betrieb, nur an zwei Wochentagen. Ich nehme an, dass das Ganze eher eine langfristige Investition ist. Sie braucht eben noch etwas Zeit. Der Flughafen Lleida Alguaire ist seit 2010 in Betrieb. Die katalanische Regionalregierung rechnete damals mit rund 400.000 Passagieren pro Jahr. Doch dieses Ziel wurde nie erreicht. Im vergangenen Jahr fertigte der Flughafen etwa 40.000 Gäste ab, ein Zehntel der anvisierten Zahl. Der Flughafen verdient bis heute kein Geld. Er ist seit 9 Jahren ein Zuschussgeschäft, gesteht Isidre Gavín. Er ist Beauftragter für Infrastruktur bei der Regionalregierung Kataloniens. Ihr gehört die Betriebsgesellschaft des Flughafens. Der Fehler war ein strategischer. Es war falsch zu denken, dass ein Flughafen in einem Gebiet, in dem relativ wenige Menschen leben und es auch nicht besonders viel Tourismus gibt, als klassischer Passagierflughafen funktionieren kann. Dasselbe Problem haben die Flughäfen Burgos, León, Logroño, Valladolid oder Castellón, um nur einige zu nennen. Die Airports entstanden in den Zeiten des Baubooms in Spanien, vor gut 10 Jahren, auch dank Subventionen der Europäischen Union. Auch wenn sich die Anlagen bis heute nicht lohnen, für Regionalpolitiker seien es Prestigeprojekte, die sie keinesfalls aufgeben wollten, sagt Luftfahrtjournalist José Ramón Valero.
Todos los políticos han querido...
Politiker hatten ihren Wählern versprochen, dass sie aus ihrer Region überall hinfliegen können, dass ein internationaler Flughafen in ihrer Provinz entsteht, ohne darüber nachzudenken, dass der Betrieb solcher Anlagen sehr teuer ist und nie rentabel sein wird. Die meisten Geisterflughäfen werden von der Firma Aena am Leben gehalten. Ein Interview lehnt das staatliche Unternehmen ab. Das spanische Infrastrukturministerium reagierte nicht auf unsere mehrfachen Anfragen. Stattdessen trommeln beide lieber für das nächste Flughafenprojekt, das nun gestartet wird, der neue Flughafen Murcia-Corvera.
Es el último de ese despilfarro que hubo en el anterior lustro.
Experte Valero spricht vom jüngsten Beispiel für Verschwendung in diesem Bereich. Denn Murcia hat schon einen Flughafen, einen militärischen mit Passagierterminal. Das Verkehrsaufkommen dort war bisher nicht so groß, dass eine neue Anlage nötig geworden wäre. Außerdem pikant, vor rund 10 Jahren wurde erst der Militärflughafen für den Passagierbetrieb ausgebaut. Er bekam eine zweite Start- und Landebahn. Die ist nun überflüssig. Und Murcia liegt nur 40 Autominuten vom Großflughafen Alicante entfernt. Die Stadt dürfte also ein weiteres Kapitel in der Geschichte von Spaniens unnützen Flughäfen werden. Wirtschaftswissenschaftler Germà Bel von der Universität Barcelona. In seriöseren Ländern funktioniert Infrastrukturpolitik so. Man fragt sich, was man genau benötigt, denn jede Region ist anders. Hier in Spanien fragt sich die Politik dagegen nicht, welche Infrastruktur man wirklich braucht, sondern welche man noch nicht hat. Doch immerhin beginnt ein Umdenken. Die Verantwortlichen einiger Infrastrukturruinen sehen ein, dass es so nicht weitergehen kann, zum Beispiel die Betriebsgesellschaft des Flughafens Lleida in Katalonien. Sie hat Flugschulen angeworben und Firmen, die mit der Instandhaltung von Flugzeugen Geld verdienen wollen.
Einen Flughafen bauen, weil man noch keinen hat. Klingt wie eine Idee aus der Zeit des Baubooms, als Kredite das Geld sprudeln ließen und die Träume in den Himmel wuchsen. Dann kam die Krise mit allen Begleiterscheinungen, Verlust des Eigentums, Verlust des Arbeitsplatzes, Schuldendefizit, Arbeitslosigkeit und düstere Prognosen. Marc Dugge in Madrid, wie ist das heute, 11 Jahre nach Beginn der Krise? Hat sich Spanien erholt?
Also Spanien hat sich tatsächlich erholt, wenn man sich die wirtschaftlichen Rahmendaten anschaut, beispielsweise die Arbeitslosigkeit, die ist gering, seit so niedrig wie seit 2008 nicht mehr, mit 13,9% Arbeitslosen, 3 Millionen Menschen sind das etwa. Das sind sehr gute Zahlen. Allerdings, wenn man dann genauer hinschaut und sich ansieht, unter welchen Bedingungen leben und arbeiten eigentlich die Menschen, dann präsentiert sich schon ein bisschen anderes Bild.
Nämlich, was sind das für Arbeitsplätze?
Also das sind eben oft tatsächlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse, es sind schlecht bezahlte Jobs, 1000 Euro ist oft das höchste der Gefühle, nur jeder dritte Arbeitnehmer ist heute festangestellt von den jungen Menschen im Schnitt in der Eurozone, es ist normalerweise jeder zweite, ein 30-Jähriger verdient etwa ein Fünftel weniger als vor 10 Jahren, heute ungefähr rund 10.000 Euro pro Jahr, das ist verdammt wenig Geld, auch für ein Land wie Spanien, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wo die Mieten explodieren, gerade eben in den großen Städten. Menschen haben befristete Arbeitsverträge und sind eben auch sehr leicht zu kündigen. Das sind Bestandteile der Arbeitsrechtsreform von Mariano Rajoy gewesen, die jetzt auch Wirkung zeigen.
Weniger Gehalt, höhere Mieten führt dazu, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass 70% des Einkommens für die Miete draufgeht oder fürs Wohnen draufgeht. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl.
Absolut. Also das kann ich mir für Madrid oder Barcelona auf jeden Fall vorstellen. Und da braucht es eben dann auch oft mehrere Jobs, um sich da über Wasser halten zu können. Und zwei Verdienende in einem Haushalt, sonst wird es verdammt schwierig.
Das heißt, wer kann, geht weiterhin ins Ausland. Also in den Straßen in Frankfurt höre ich so viel Spanisch wie lange nicht. Gibt es eigentlich noch junge Leute in Spanien?
Die gibt es nach wie vor natürlich. Und natürlich ist es auch interessant, dass die Spanier so viel in den letzten Jahren ins Ausland gegangen sind, weil die Spanier in der Regel eigentlich eher Menschen waren, die hier sich in Spanien auch besonders wohlgefühlt haben und nicht besonders die Tendenz hatten, im Ausland sich ein Auskommen zu suchen. Das passiert nach wie vor. Die Zahlen sind jetzt nicht so dramatisch hoch. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, wie man vielleicht vermuten könnte. Aber klar, es sind immer noch viele, eben auch in Deutschland, die da eine Zeit lang arbeiten. Zum Beispiel ganz viele auch im Gesundheitssektor, in Pflegeberufen, die dann aber dann schon darauf gucken, irgendwann auch wieder nach Spanien zurückzukommen. Denn klar, das Lebensmodell ist ein anderes, die Familie ist wichtig und all das, was dazugehört. Das Leben in Deutschland ist schon eben doch sehr, sehr unterschiedlich zu dem Spanischen.
Das ist die eine Seite, die persönlichen Gründe, warum jemand ins Ausland geht zum Arbeiten. Es gibt aber eben die andere Seite, die volkswirtschaftliche. Fehlen diese Leute Spanien, der spanischen Volkswirtschaft?
Also die fehlen natürlich vor allen Dingen auch die gut Qualifizierten, die dann ins Ausland gehen. Es sind oft eben auch Ingenieure, es sind Ärzte, die zum Beispiel dann auch nach Großbritannien gehen, um dort zu arbeiten. Das sind natürlich alles Talente. Da haben wir es schon mit einem gewissen Brain Drain zu tun, hier in Spanien auch. Immerhin so der Wissenschaftssektor nimmt wieder an Fahrt auf. Da war jahrelang heftig gekürzt worden in Spanien. Das hat sich wieder umgedreht und viele junge Wissenschaftler sind jetzt hier wieder am Forschen. Ich war letztens in Barcelona, um mir das in einigen Forschungseinrichtungen anzugucken. Also Spanien ist wieder dabei, sich auch zum Wissenschaftsstandort zu entwickeln, wenngleich natürlich die Bedingungen nach wie vor schwierig sind und man beispielsweise bei der Finanzierung seiner Forschungen um EU-Gelder nicht herumkommt.
Arbeitsmarkt, Renten, Umwelt, Auslandsverschuldung, das sind lauter große Themen, die eine spanische Regierung vor der Brust hätte, wenn es denn eine handlungsfähige Regierung gäbe, die dann auch mal etwas über einen etwas längeren Zeitraum arbeiten könnte. Und da sind wir jetzt wieder am Beginn unserer Rundreise durch Spanien, dass es nämlich nicht so aussieht, als würde in der nächsten Woche eine Regierung zustande kommen, die dazu in der Lage wäre, oder?
Ganz genau. Also so wie es aussieht, wird Pedro Sanchez nicht durchkommen bei der Wahl zum Ministerpräsidenten nächste Woche. Und dabei wäre es tatsächlich wichtig, dass Spanien eine handlungsfähige Regierung bekommt. Es sind so viele Herausforderungen einerseits hier in Spanien. Wie gehen wir mit dem Thema Katalonien weiterhin um? Wie gehen wir mit dem Thema Renten um? Ganz wichtiges Thema. Die Rentenkasse ist leer. Sie musste Kredite aufnehmen, um sich finanzieren zu können. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass junge Menschen einfach weniger verdienen, weniger einzahlen, wir aber gleichzeitig immer mehr ältere Menschen hier in Spanien haben. Also das sind mega Probleme, die angepackt werden müssten und zwar mit Kraft. Ob Pedro Sanchez dann auch, wenn er gewählt wird, dazu in der Lage sein wird, müssen wir abwarten.
Ja, und diese Fragen werden uns also weiter beschäftigen. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es ja längst Antworten. Marc Duque, vielen Dank für eine Stunde Vuelta de España und den Schriftsteller Javier Marías, den rufen wir noch zum Zeugen auf, der auch der spanischen Hauptstadt eine Tendenz zum Indifferenten attestiert.
Madrid ist eine Stadt, die sich nicht gerne festlegen lässt und noch weniger eingeordnet werden mag. Was sicher der Hauptgrund dafür ist, dass, obwohl seit vielen Jahrhunderten Hauptstadt eines Königreichs und eines Staates, niemand mit Gewissheit zu sagen weiß, welche ihre vorherrschende Eigenschaft ist. Es gibt kein Madrid, das im literarischen Sinne begriffen worden ist. Vielleicht deshalb, weil sich fast immer provinzielle und kurzsichtige Schreiber, die nicht einmal hier geboren sind, von Galdós bis hin zu einem gewissen Autor unserer Tage, einem Beatus Sondergleichen, von einer zu derben oder zu einfältigen oder zu sehr mit Ressentiments beladenen oder zu engstirnigen Warte aus über die Stadt ausgelassen haben, wohingegen man doch weiß, dass sich stets der Blick desjenigen durchsetzt, der über das Gesehene hinwegsieht. Von daher also eine Betrachtungsweise, der sich der wahre Geist der Stadt in der Regel entzieht, obgleich auch dafür niemand so recht verantwortlich gemacht werden kann, macht man sich bewusst, dass es gerade dieser wahre Geist ist, den Madrid so gerne verbirgt, verhüllt, verdreht, als fühle es sich von jeglicher Festlegung inkommodiert, als wolle es nicht erschlossen und schon gar nicht verstanden werden.
HR2, der Tag auf Weltreise. Den Mitschnitt finden Sie, wie auch alle anderen Weltreisen, noch einmal zum Hören, demnächst auch in der ARD-Audiothek. Morgen geht's nach Kenia. Ich bin Imke Thurner. Danke für Ihr Interesse heute. Tschüss.